Streifendienst 1902. Der MSV-Talk mit Tim Gieske und David Müller. Präsentiert von Bürosysteme Lilienthal. Euer Büroprofi im Ruhrpott und am Niederrhein.
Moin und hallo ihr Lieben, willkommen bei Streifendienst 1902. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, sei es bei YouTube oder in einem eurer Podcast-Player eures Vertrauens. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Bei mir zu meiner Seite natürlich wieder David Müller. David, schön, dass wir heute wieder zusammengekommen sind, um etwas nicht so Schönes zu besprechen. Wir waren beide in Aachen. Kommen wir natürlich gleich zu. Erstmal vorab, wie war dein Wochenende sonst? Wie hast du es erlebt? Ich meine, der Freitag war lang für uns beide. Ansonsten fußballerisch aus der Sicht gesehen ausbaufähig, aber im Grunde genommen wurde die Laune für mich nur besser. Wie war es bei dir im Laufe des Spieltags?
Ja, es hat, also erstmal hallo, hallo Tim, hallo liebe Community, so viel Zeit muss sein. Ja, es hat mal wieder das bewiesen, was wir immer sagen. Die dritte Liga ist teilweise unausrechenbar, ne? Und es war ja auch, das haben wir ja alles gelesen, dass dann nach dem Freitagsspiel, ne, RWE-Fans, Hansa Rostock, ne, diese kleinen Rivalitäten, die da ausgetauscht werden, ne, in den Kommentarspalten und so, dass man das schon alles am Freitag gesehen haben, wie diese Fans dann so sagten, ja, so. Haha, ihr habt jetzt verkackt, jetzt werden wir das ausnutzen. Und dann am Sonntag, wie sich die Stimmung dann wieder geändert hat und die ganzen MSV-Fans so, tja, wir sind zu früh gefreut, ne? Also das beweist halt immer wieder diese Liga auch, ja klar, es kristallisieren sich die Favoriten heraus schon, aber Überraschungen kann es immer wieder geben, auch insbesondere Hansa Rostock, ne, zum Teil jetzt deutliche Niederlagen zu Hause, auch wegen Viktoria Köln ja auch schon vor ein paar Wochen, ne, in Schweinfurt haben sie zuletzt Punkte liegen lassen. Also das ist schon...
Die sind, glaube ich, schon so ein bisschen weg, würde ich fast sagen.
Ja, aber auch da punktetechnisch, es sind ja, glaube ich, nur 3 Punkte. Also ja. Das ist ja auch nichts eigentlich.
Ja, also wir sind natürlich gleich auch dabei, diese ärgerliche Niederlage, die, wenn sie nicht gewesen wäre, uns natürlich heute hier ganz anders hätte stehen lassen. Aber auf der anderen Seite, noch ist nichts verloren. Wie gesagt, wir kommen gleich zu. Erstmal, mir ist gerade was eingefallen, mir ist auch ein bisschen warm, so langsam. Im Winter haben wir uns hier gut einen abgefroren jetzt. Ey, ganz vergessen. Ich weiß nicht, ob du es auch schon überall gesehen hast.
Tim zieht sich aus, das wollen noch die Zuschauer sehen.
Ja, ich weiß nicht.
Die im Podcast können es jetzt leider nicht sehen.
Aber folge einem Ruf und zwar natürlich auf der Arbeit, wo ich mich ja gerade quasi befinde. Und überall soll, so wünscht sich das ja die PGDU diese Woche, überall blau und weiß getragen werden. Und ich folge dem natürlich. Ich weiß nicht, ob du auch schon so ein paar dieser Banner entdeckt hast, die hier in der Stadt überall hängen. Man soll nicht nur zum Spieltag in Blau-Weiß kommen, sondern auch die ganze Woche quasi zeigen, was der MSV einem bedeutet und die Stadt in Blau und Weiß tauchen. Und natürlich, das mache ich natürlich dementsprechend. Ich finde diesen Aufruf tatsächlich sehr cool, weil ich finde, diese Identifikation mit der Stadt und das ja auch zu zeigen für Leute, die vielleicht von außerhalb kommen, die sich dann fragen, ey, ich sehe hier nur die ganze Zeit nur Blau-Weiß. Ich finde, das ist eine geile Idee und wie gesagt, unterstützt das auch gerne, zeigt eure Farben jetzt unter der Woche und zeigt, dass ihr heiß seid auf den Sonntag, auf das Spiel gegen Energie Cottbus. Ich finde, das ist eine ganz, ganz geile Aktion. Dementsprechend auf jeden Fall, ich mach's vor und ja gut, das kriegen wir nochmal irgendwann hin. Irgendwann zwinge ich dich auch nochmal in Blau und Weiß.
Ja, es ist jetzt nicht so, dass ich mich jetzt dagegen sträuben würde, aber auf der anderen Seite, ich glaube, es wäre vielleicht auch ein bisschen komisch, ne? Also
ich kapiere schon. Also wir wollen dich natürlich nicht zwingen, aber irgendwann kommt der Tag, wo du es einfach freiwillig auch mal anziehst und vielleicht auch mal so ein bisschen deine journalistische Warte so verlässt. Aber wir wollen jetzt auch nicht lang rumschnacken. Wir kommen natürlich erstmal jetzt zum letzten Freitag. Aachen 3-1 verloren. Wie gehen wir jetzt damit um? Erstmal vorab. Bevor wir jetzt Wunden lecken und so ein bisschen hin und her rechnen, was nimmst du persönlich mit? Wir haben das ja beide gesehen, wir sind ja beide auf verschiedenen Wege angereist. Erstmal vorab, wie war für dich die Anreise? Frage deswegen, weil im Portal danach viele geschrieben haben, boah, Aachen, nie wieder. War eine blöde Anreise, war blöd organisiert teilweise. Wie für uns, die da ja auf der Pressetribüne Platz nehmen, ja eigentlich nicht so diese Probleme, weil wir jetzt nicht irgendwo in der Schlange stehen müssen. Aber wie war es bei dir?
Also ich bin auch mit einem Zug angereist, aber tatsächlich, ich bin jetzt nicht mit einem der Entlastungszüge gefahren, sondern ich war schon deutlich früher da.
Ja.
Aber ich glaube, was man auch so ein bisschen unterschätzt hat, weil ich bin zwischendurch in Düsseldorf auch nochmal ausgestiegen und dann wieder eingestiegen, ist, glaube ich, die Distanz vielleicht auch so ein bisschen. Ne? Also von Düsseldorf und dann Duisburg müsste ja noch ein paar Minütchen mehr sein. Aber das sind schon so, je nachdem, welchen Zug du nimmst und ob er durchfährt oder nicht, sind das aber schon an die 90 Minuten, die du da fährst. Ne? Also man denkt immer so, ja, liegt ja gleich um die Ecke, ne? Steig ein. Ne? Also es dauert aber auch immer ein bisschen. Insofern, genau deswegen bin ich auch da früher hingefahren, weil ich auch wusste, es wird voll werden, es werden viele mitkommen. Ich bin auch so halb vom Hauptbahnhof zum Stadion gelaufen, weil als ich aus dem Bahnhof rauskam, war da erstmal eine Demo. Okay. Weshalb dann, oder eine Kundgebung, weshalb dann erstmal die Busse dann halt auch nicht normal fuhren. Aber letztendlich, ich bin, glaube ich, eine Viertelstunde in die Richtung des Stadions gelaufen und dann fuhren die Busse auch wieder normal und dann bin ich den Rest des Weges dann so gefahren. Also bei mir hat's ganz gut geklappt, aber auch ich bin immer einer, der großzügig plant, sagen wir mal so.
Tatsächlich bin ich mit Daniel Rasche von Zebra FM gefahren. Der hat mich wieder mitgenommen. Daniel, liebe Grüße, hat mir wieder super viel Spaß gemacht. Da möchte ich gleich auf jeden Fall auch noch ein, zwei Worte zu verlieren zu meinem Erlebnis mit Zebra FM, weil es immer wieder geil ist. Aber wir sind tatsächlich relativ früh losgefahren. Von Rheinhausen aus, 3:45. Aber wir waren dann letzten Endes, glaube ich, erst kurz nach 6 oder so im Stadion, weil von der Autobahn runter, von der Abfahrt, wo wir geleitet wurden, ab da anstanzte. Bis zum Tivoli. Der Tivoli ist ja sehr in der Innenstadt und relativ zentral gelegen. Aber wir waren dann schon, ich würde sagen, mindestens ein Viertel des Weges war stehen und warten. Das ist jetzt vor dem MSV-Stadion natürlich nicht anders unbedingt. Ja, aber es war schon dann so ein bisschen, wir hätten mit weniger Zeit gerechnet tatsächlich. Hat dann alles nochmal gut gegangen. Aber das war schon auch so ein bisschen unterschätzt tatsächlich. Und was ich jetzt zum Portal und was ich im Portal gelesen habe, viele, die auch schrieben, auch sehr ausführliche Reiseberichte geschrieben haben, das ist halt ja von der Organisation teilweise halt auch in einem Spielertunnel, ich weiß nicht, der zum Blog, zum Fanblog N2, wenn ich mich nicht täusche, ja, da war der Spielertunnel überfüllt, etc. pp. Aber auch versöhnliche Worte, wie zum Beispiel, dass das ein bisschen besser mit Feinkost Kersten geklappt hat, hatten wir auch unsere Erfahrung gemacht. Da haben so ein paar Leute gesagt, nee, das hat besser geklappt. Aber viele, die halt auch gesagt haben, ich spare mir diese Auswärtsfahrt. Also man muss ja auch dazu sagen, wenn wir gewonnen hätten, wäre das Ganze vielleicht auch noch mal ein bisschen anders ausgefallen.
Sicher.
So sind die Duisburger natürlich mit schlechter Laune nach Hause gefahren und teilweise auch haben sie wohl auch noch Sitze kaputt gehabt. Es gab irgendwie Berichte, die ich dann gelesen habe, habe ein Foto gesehen von zerstörten Sitzschalen, wo es dann auch wieder konträre Aussagen gibt. Kannst du da ein bisschen Licht ins Dunkel bringen?
Auch, also ich habe da auch widersprüchliche Aussagen in dem Sinne gehört. Die einen sagen ja so ein bisschen, es wurde demoliert aus Frust, weil man verloren hat. Andere sagen wiederum, das wurde schon von Anfang an da randaliert, in Anführungszeichen, sage ich mal. Am Ende des Tages ist das irgendwo auch, finde ich, ein bisschen egal. Fangen wir mal mit dem Positiven an. Erstmal, es war eine geile Atmosphäre.
Oh, also, mega.
Du hast, glaube ich, auch im Anschluss viele Videos gesehen, insbesondere von, wenn ich nachts schlafen gehe, träume ich von den Zebras im Europacup und alle haben mitgemacht. Das war Gänsehaut pur.
Weil ich habe das auf super vielen Formaten und Seiten gesehen, die mit Duisburg oder dem MSV per se erstmal nichts zu tun haben. Oder mit der dritten Liga, sondern eher so Fanpages, die auch Fanscharen in Polen oder Bulgarien oder in Marokko zeigen. Da wurden wir dann mit reingemischt von wegen Auswärtsblock und mit dem Verweis, ey, das ist dritte Liga.
Ne? Ja, also das war erstmal große Klasse, auch da mit der kleinen Choreografie, nenne ich es mal. War natürlich auch wieder Pyro.
Das sah so geil aus.
Es sah geil aus. Man muss auf der anderen Seite wieder sagen, wird dem Verein auch wieder viel Geld kosten. Das gehört zur Wahrheit auch mit dazu. Und wir haben auch in dieser Saison schon mal drüber geredet oder auch mal über diese Strafentabelle mal geguckt, wie viel die Vereine in der dritten Liga schon bezahlt haben. Und wie gesagt, die Diskussion haben wir schon geführt. Nochmal zu dem Thema mit den Sitzen. Es ist halt so sehr schade, dass man da, oder es sind ja einige wenige, ne, das muss man immer sagen, aber dass da einige wenige dann da mit so einer Aktion die MSV-Fanschaft dann in so ein schlechtes Licht drückt, weil wenn du auch gesehen hast, dass dann im Netz sich auch viele MSV-Fans davon distanziert haben, sich dafür auch entschuldigt haben und gesagt haben, es tut uns
meinst leid. Meinst du die Pyrotechnik oder meinst du die kaputten Sitze?
Es ging, glaube ich, vor allem um die kaputten Sitze.
Wollte ich gerade sagen, also ich für Pyrotechnik, also ich weiß, dass das viele Leute auch nervt und dass das auch, ne, wenn man da drunter steht, ja, schädlich ist. Und wir haben da ja auch schon mal drüber gesprochen und über unsere Zwiespältigkeit, die wir da, wie ja, wir dazu stehen. Aber ich würde mich jetzt nicht von der Pyro distanzieren. Von den kaputten Sitzen, ich würde niemanden den Sitz kaputt treten. Aber ich habe auch Stimmen gehört, wo Leute gesagt haben, wir haben einfach nur drauf gestanden, ja, und die sind uns kaputt gegangen, weil die nur halb so dick sind wie in einer MSV-Arena. Haben auch Leute gesagt.
Ja, auf der anderen Seite, wenn es dann so in der Masse passiert. Aber wie gesagt, wir waren auch nicht dabei. Ja, ne, das muss man fairerweise dazu sagen. All in all. Aber weil wir das Thema ja in den letzten Wochen auch in der Bundesliga und so immer weiter auch hatten, ist das einfach kein gutes Bild, was da abgegeben wird. Und das ist einfach so unfassbar schade, weil am Ende des Tages, klar, der MSV hatte im Hinspiel vorgelegt, dass sie deutlich ein größeres Gästekontingent verkauft haben. Die Aachener haben sich somit revanchiert. Und so eine Aktionen helfen dann natürlich nicht, dass das auch in Zukunft, wenn es dieses Aufeinandertreffen wieder geben sollte, dass das dann wieder so gemacht wird. Und das finde ich halt so ultra schade, weil die Atmosphäre, die wünscht man sich jede Woche. Und wenn es nächstes Jahr dieses Aufeinandertreffen wieder gibt, dann wäre es natürlich cool, wenn man das in diesem Rahmen so auch wieder machen könnte. Und da wird sich die Alemannia wahrscheinlich für das nächste Mal dann überlegen, boah, werden wir wieder so viele Karten an den Gastverein geben?
Okay, sehe ich.
Weiß ich nicht. Ja. So. Und das ist schade und auch unnötig.
Da finde ich so eine Aktion besser, wie es die Bielefelder in Münster gemacht haben. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast.
Nee.
Die Bielefelder waren auswärts in Münster. Münster baut ja gerade das Stadion um und die Fans stehen ja schon auf der neuen Tribüne. Und ich glaube, Münster hat schwarz-weiß-grüne Sitze und das Grün wurde dann einfach mit blauer Folie überklebt, sodass es schwarz-weiß-blaue Sitze waren, die dann die Farbe der Arminia waren. Ist natürlich auch irgendwo Sachbeschädigung, aber du musst die Sitze hoffentlich zumindest nicht ersetzen und das, da fand ich das wieder gut. Aber wie gesagt, ich möchte jetzt auch nicht mit dem Finger auf wen zeigen, wenn da Sitze kaputt gegangen sind, weil die Leute sich da nur draufgestellt haben, um besser zu sehen oder um mehr Stimmung zu machen und dann sind die kaputt gegangen, dann ist das die eine Sache. Aus Wut oder Frust dem Gegner irgendwie die Sitze kaputt hauen, finden wir natürlich nicht richtig. Aber wir wollten es natürlich ansprechen, weil es wirft natürlich kein gutes Licht darauf. Auf der anderen Seite, who's to blame? Ne? Also ich möchte da jetzt auf keinen Fall irgendwie mit dem Finger auf Ultragruppen oder auf sonst wen zeigen, weil irgendwem tust du dann Unrecht und das wäre auch scheiße. Aber wir wollen uns nur so positionieren, dass wir sagen, Sitze kaputt machen finden wir auch nicht gut.
Also mutwillig vor allem.
Mutwillig, genau. Ja. Also ich könnte mir auch passieren, dass ich mich nach 3 Bier zu viel mal auf den Sitz stelle, bricht zusammen. Also dann ist das was anderes. Ja. Also ja.
Kommen wir zum Sportlichen?
Ja, auf jeden Fall. Sehr, sehr gerne. Wenn du es schon so ansprichst, was ist dein Take vom Spiel? Ich weiß auf jeden Fall, da kommen wir ja gleich auf jeden Fall auf eine der Szenen. Wir beide sind selbst kurz vor der Halbzeit in ein kleines Zwiegespräch geraten. Und da ging es tatsächlich um das Tor, das nicht gegeben wurde. Ja. Da müssen wir gleich auf jeden Fall drüber sprechen, aber der Reihe nach.
Fangen wir erstmal allgemein an. Ne? Es gab ja viele Punkte, die auch Dietmar Hirsch im Anschluss kritisiert hat, was Schiedsrichterleistungen angeht, werden wir gleich auch ein bisschen auseinandernehmen. Erstmal all in all. Es ist eine Niederlage und das haben hinterher auch alle vom MSV gesagt, die wahrscheinlich noch mehr wehtut, wie wenn du jetzt, was ja bei vielen Auswärtsspielen in dieser Saison schon passiert ist, wenn du da untergegangen wärst. Weil dieses Spiel hättest du eigentlich nicht verlieren dürfen. Und da rede ich nicht von der Tabellensituation, sondern einfach, weil der MSV kein schlechtes Spiel gemacht hat. Ne? Also sie hatten in der ersten Halbzeit die ein oder andere gute Möglichkeit. Es waren jetzt auch nicht so viele Chancen, aber gerade auch im zweiten Durchgang, klar, da hast du hinten einen Pseftes im Tor, der unfassbare Dinger gehalten hat. Vielleicht auch der ein oder andere Abschluss beispielsweise von Susek in der zweiten Halbzeit fällt mir ein, der dann vielleicht nicht ganz so genau ist, nicht so ins Eck kommt und der Torhüter da einfacher reagieren kann. Und dann hinten, finde ich, hat man nicht viel zugelassen, aber es ist genau das passiert, was wir vorab ja bemängelt oder gesagt haben, boah, da müssen wir drauf achten. Punkt A, nicht so viele Fehler machen. Und Punkt B, Alemannia Aachen nutzt die eiskalt aus. So, und wir haben die Person letzte Woche angesprochen, Mika Schröers. Gleich direkt der erste Treffer. Gindorf, der hinten raus beim dritten Tor mit dabei war, bei dem Eigentor von Bitter, wo man sagen muss, da kann Bitter nichts anderes machen. Er muss da hingehen, wenn er da nicht hingeht, steht der Aachener in der Mitte bereit und schiebt den halt rein. Aber so all in all, man hat sich ein Stück weit selbst geschlagen. So, und das macht's unfassbar schmerzhaft, diese Niederlage. Dennoch glaube ich, und das kann man wiederum positiv daraus ziehen, dass man diesen Trend, ja, man hat auswärts wieder verloren. Das wollte man eigentlich nicht, aber man ist trotzdem aus diesem Trend rausgekommen, dass man sich auswärts abschießen lässt oder dass man hinterher sagt, boah, diese Niederlage ist absolut verdient, sondern man kann aus diesem Spiel rausgehen und sagen, ja, wir haben viele blöde Fehler gemacht. Aachen war unfassbar effizient, das möchte ich an der Stelle auch mal sagen, weil wir immer sagen, ja, der MSV, ne. Aachen hat auch einfach das gut genutzt. Aber du gehst trotzdem raus in dem Wissen, ey, dieses Spiel hättest du gewinnen können, wenn nicht sogar gewinnen müssen von der Leistung her. Und das kannst du vielleicht positiv nehmen jetzt für das anstehende Spiel gegen Energie Cottbus. Ist ein Heimspiel wieder. Wir haben dieses Phänomen. Bisher immer hat es gut funktioniert, wenn wir nachher auch drüber sprechen. Aber so all in all, Ergebnis ist ärgerlich, aber Leistung war gut.
Ja, ich gehe da mit. Ich möchte aber schon sagen, es war kein unverdienter Sieg für die Aachener.
Ja, genau.
Also die Aachener haben eben genauso wie wir erst Fehler vermeiden wollen. Beide Mannschaften haben sich erst in der ersten Viertelstunde, 20 Minuten so ein bisschen belauert, hatte ich das Gefühl. Und der MSV hat es dann auch gerade zur ungefähr der Hälfte, der ersten Hälfte, geschafft, die Aachener unglaublich hinten reinzudrängen. Diese Pressing-Signale, die ihn zum Beispiel ein Bulisch setzt oder die auch ein Lobinger setzt, die sind sofort über die gesamte Mannschaft übergegangen und jeder hat mitgepresst. Teilweise, es gab einen Zeitraum von 5 Minuten, 10 Minuten, wo der MSV die Aachener nicht mehr aus der Hälfte hat kommen lassen. Und das sprichst du wahrscheinlich auch an, dass es absolute Druckphasen gab, wo die Aachener versucht haben, den Ball rauszuspielen. Man muss dazu sagen, die Aachener haben ja häufig den Ball nicht geordnet rausgespielt, sondern auch gehofft, dass da vorne irgendjemand seine Magic irgendwie so ein bisschen
wirkt. Die haben dabei aber auch viel den Ball verloren, wo ich fand, gerade in der ersten Halbzeit, dass der MSV oftmals die Situation leider nicht gut ausgespielt hat, weil die Balleroberungen in der gegnerischen Hälfte hatten die Zebras, insbesondere im ersten Durchgang, sehr häufig.
Ganz genau. Und dadurch ist ja auch dieses Bild entstanden, dass man das Gefühl hatte, dass die Aachener fast am 16er stehen, die ganze Zeit. Und ich dachte, sowas habe ich selten gesehen, dass der MSV das so schafft, auch so hoch aufgerückt und dass dieses Pressing-Signal auch mit der Verschiebung nach vorne, beziehungsweise seitliche Verschiebung. Die Aachener haben ja nicht immer nur bei einer Seite rausgespielt, sondern versucht, das immer über die Seite rauszuspielen, dann so einen schnellen Flügelspieler wie Najombe zum Beispiel in Szene zu setzen. Und da haben wir, das haben wir immer wieder gerochen, gerade in Bitter, der dann immer wieder reingespritzt ist, oder in Bulic. Immer wieder ein gutes, kompaktes Pressing. Das hat mir richtig imponiert. Und dann kommt in meinen Augen wirklich eine Situation, die man wirklich als Knackpunkt sehen kann. Und das ist dieses Foul von Schlicke an Gaudino. Weil danach war ein Bruch zu spüren. Wie siehst du das?
Also Dietmar Hirsch hatte ja hinterher sehr den Kaffee offen. Generell über die Schiedsrichterleistung werden wir dann ja, oder sind wir ja im Prinzip schon dabei. Fangen wir mit dieser Szene mal an. Für mich und auch im ersten Gefühl, als ich die Szene auf dem Platz gesehen habe, dachte ich mir, klare gelbe Karte. Mhm. Als ich hinterher dann so ein bisschen auch nochmal die Wiederholung gesehen habe, ja, Dietmar Hirsch hat recht, Schlicke spielt vorher den Ball. Aber man muss auch mal dazu sagen, und ich finde, das war so ein Punkt, wo ich innerlich ein bisschen unruhig geworden bin, weil ich in letzter Zeit auch in der Bundesliga diese Argumentation von Trainern so häufig höre, da wurde, ja, der Spieler spielt den Ball. Das heißt aber nicht, dass es kein Foulspiel sein kann, sondern da ist dann immer die Frage, zum einen, wo findet das Foul statt? Wie kommt man da rein? Kommt der Spieler reingesprungen von rechts, von links, von vorne, von hinten? Ne? Und dann natürlich die Intensität. Und die ist bei Ben Schlicke absolut gegeben, dass du dafür eine gelbe Karte zeigen kannst. Und daraus entsteht dann die Rudelbildung, geht vielleicht noch weiter. Das ist vielleicht, reden wir gleich drüber. Das ist so mein erster Take zu dieser Szene. Kannst du jetzt gerne noch mal was dazu sagen? Aber wenn Schlicke da die gelbe Karte kriegt, ist es für mich kein Fehler.
Ich sehe das ähnlich wie du. Ich habe auch gesehen, beigespielt. Viele schrieben auch danach im Portal oder auch bei YouTube teilweise beigespielt. Ne? Ich bin aber ähnlich wie du. Er spielt den Ball, aber der Ball bekommt ja dadurch, Schlicke kommt ja, Gaudino versucht Richtung MSV-Tor zu laufen und Schlicke kommt quasi als letzte Rückabsicherung und relativ von vorne. Oder? Es ist ja relativ von vorne, glaube ich. Ne? Aber der Ball ändert kaum die Richtung, ne, den er da mit der Fußspitze noch kurz spielt. Ne? Also der geht eigentlich zur Seite weg, aber er geht jetzt nicht in die Grätschrichtung von Schlicke 1:1, finde ich. Also er berührt den Ball kurz, aber in erster Linie spielt er doch Gaudino. Und Gaudino geht da auch zu Boden. Ich glaube, der hat sich da vielleicht schon da irgendwie was verletzt, hat ja noch ein ganzes Stück weitergespielt, lag dann am Schluss auch, muss ich mal ganz kurz auch dazu sagen, dieses viele Rumgeliege haben die Aachener wirklich auch geschickt gemacht. Denn sie haben scheinbar auch gemerkt, dass nach diesem ersten Bruch diese Rudelbildung, wo dann ja vor allem der Innenverteidiger Yarbrough, der 25er der Aachener, der den Lobinger ja ganz schön im Griff hatte, muss man sagen, dann dazukommt und scheinbar harsche Worte findet. Und dann kommt der Lobinger dahin und zieht den zur Seite. Ich habe mir das noch 2-3 Mal bei Pira übrigens, liebe Grüße, und beim Magenta nochmal angeguckt. Der Lobinger nimmt den nur zur Seite und sagt, komm, mach dich weg, irgendwie sowas. Vielleicht gibt es auch noch ein paar harschere Worte, aber die sind sich nicht nochmal am Schlawittchen, sondern der Lobinger zieht den einfach weg und dann gibt es da zwischen beiden eine ziemliche Diskussion. Und dann kriegen beide dafür nochmal gelb. Und das fand ich kann es nicht anders sagen, ich finde es unverhältnismäßig. Also es bestimmt, gibt das Regelwerk bestimmt her, aber ich wünsche mir da gerade zum Saisonendspurt auch ein bisschen mehr Fingerspitzengefühl von einem Schiedsrichter. Ja, dass man keine Ahnung, dass man da dann Geld gibt, ist mir zu hart.
Das ist unfassbar interessant, denn wir scheinen unterschiedliche Szenen gesehen zu haben. Denn ich, und das hat auch übrigens Baba Grafati gesagt im Anschluss, der beurteilt ja, glaube ich, für Dritte Liga Online, heißt das Portal ja immer, die kritischen Szenen von einem Drittligaspieltag. Und er hat das auch so beschrieben, wie ich es gesehen habe. Denn es war nämlich so, aus meiner Sicht, dass Choskun Yarbrough aus dieser Rudelsituation rausgeholt hat und Lobinger kommt von hinten angelaufen. Er kommt angelaufen, Lobinger ist da gar nicht, steht im Pulk gar nicht drin. Und während Choskun Yarbrough beruhigt, kommt Lobinger und schubst ihn nochmal. Mhm. Dann siehst du nämlich auch, dass Choskun nämlich zu Lobinger noch so eine Bewegung macht unter dem Motto, geh weg, ich hab das hier im Griff, ist alles gut. So, und dieser Hauptpulk war da ja schon, stand da woanders und Choskun hatte ihn selbst rausgeholt auf eine Art und Weise, wo ich sage, so sollte man es machen und da gab es auch jetzt keinen weiteren Clinch. Aber dann kam Lobinger erst dazu und dann kam der Schubser und das ist die gelbe Karte. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, vielleicht sagt dann auch ein Schiedsrichter oder ein anderer Schiedsrichter hat dann Fingerspitzengefühl, was ich auch immer finde, was sehr inflationär mittlerweile benutzt wird, auch von Trainern und so weiter. Vielleicht gibt es da Schiedsrichter, die dann sagen, Junge, pass auf, ich belasse es hier bei der Ermahnung, aber beim nächsten Mal bist du fällig. Ich verstehe aber auch, auf der anderen Seite, Lobinger weiß, bei der nächsten gelben Karte ist er gesperrt und die Situation war nicht mehr hitzig. Choskun hatte das unter Kontrolle und er geht aktiv auf ihn zu und schubst ihn nochmal. Das muss er sich sparen. Dietmar Hirsch hat vor dem Spiel gesagt, sie müssen mit diesen unnötigen gelben Karten, die zu Sperren führen können, gerade in dieser Saisonphase, extrem aufpassen. Und Lobinger tut aus meiner Sicht in dieser Szene genau das Gegenteil. Er geht proaktiv dahin und das muss man sich in dieser Phase einfach sparen, weil es war auch nicht mehr notwendig. Die hatten, nochmal, Choskun hatte alles im Griff, sage ich mal. So, und wenn du auch dann auch mal in den Pulk hineinguckst, auch da waren ja MSV-Spieler dabei mit Bulic und so weiter, der ja auch emotional ist, aber von denen hat keiner eine gelbe Karte gesehen.
Die ziehen auch Bulic, ist, erste Aktion ist, glaube ich, Schlicke so ein bisschen aus der Situation zu ziehen, genau. Tatsächlich.
Bürotechnik ist kein Verbrechen!
Streifendienst 1902 wird präsentiert von Bürosysteme Lilienthal.
Euer Büroprofi im Ruhrpott und am Niederrhein.
Ja, okay, ich habe es nur so gesehen, dass der noch mit dazukommt, ne? Und dann halt einfach, ja, Bro, der weiterhin laut schimpft. Natürlich. Also der steht ja nicht mehr da und macht gar nichts. Ne? Also der steht da weiter und macht auch so weiterhin und gestikuliert laut. Und daraufhin sagt Lobinger, zieht er den so, ne, schubst den auch so ein bisschen und macht so eine Handbewegung. Ja, also da denke ich mir so, keine Ahnung, davor okay, wird sich auch fünfmal gelb geschubst, aber da wurde sich aber fünfmal auch vorher geschubst. Dann hätten viel mehr gelbe Karten noch verteilt werden müssen, in meinen Augen.
Also das kann ja durchaus sein. Also Dietmar Hirsch hat ja vor allem auch kritisiert, diese Unwucht, wie die gelben Karten verteilt wurden. Ne, es gab ja dann in der zweiten Halbzeit da auch viele Fouls an Çoskun, an Sümala ja auch, der ordentlich auf die Hölzer bekommen hat. Das ist eine Sache, wo ich Dietmar Hirsch auch recht gebe, dass ich sage, die Verteilung der gelben Karte, die hat schon Fragen aufgeworfen. Aber wenn ich die Szenen so an sich sehe, finde ich es nicht falsch, dass man da die gelbe Karte gibt. Das ist für mich Fakt. Aber klar, dass die Schiedsrichter da bei der Verteilung das nicht so ganz ausgeglichen haben oder die Linie stetig immer verlassen haben, auch in der Spielleitung, das ist ein nachvollziehbarer Kritikpunkt. Ändert für mich aber nichts an der Tatsache, dass die gelben Karten an Lobinger und Schlicke für mich trotzdem in der Situation zumindest nicht falsch waren.
Okay. Ich nehme das so mit. Wir haben natürlich letzte Woche an die gelbe Karte von Lobinger gedacht, muss man sagen. Eine andere gelbe Karte haben wir damals geflissentlich übersehen. Sie ist aber auch nicht eingetreten. Fleckstein hat auch 4 gelbe Karten. Die hat er auch weiterhin. Ich möchte mich da aber natürlich ganz doll einmal aber auch bei unserer geilen Community bedanken, die natürlich für uns immer wieder mit aufpasst. Dementsprechend hatte zum Beispiel der liebe Ralf Pfeiffer geschrieben, Fleckstein hat auch 4 gelbe Karten und der Ferler, der sich auch für die Sendung mal wieder bedankt hat, vielen lieben Dank zurück, mein Lieber, der hat auch sich nochmal anschließen wollen. Sonst wurden keine inhaltlichen Fehler gefunden, aber die gelbe Karte für Fleckstein, die hatten wir übersehen.
Ja.
Die müssen wir natürlich jetzt nachreichen und die steht immer noch. Aber sehr ärgerlich natürlich, dass die 5. gelbe für Lobinger jetzt reingeknallt ist. Ne?
Ja, auf jeden Fall. Ich möchte vielleicht noch Udo Maciek erwähnen. Dank ihm wissen wir jetzt, wann die Sommerferien in NRW sind. Das ist, ja.
Wann denn?
Also
viel später, als wir denken.
Ja, auf jeden Fall. Also die gehen, glaube ich, wenn ich es jetzt richtig gesehen habe, sogar noch teilweise in September rein. Das ist wirklich extrem spät, aber gut.
Bist du da so irritiert, weil das in Berlin anders ist?
Na, grundsätzlich, es wechselt ja sowieso immer, bis auf Bayern und Baden-Württemberg, glaube ich. Die haben ja immer zum selben Zeitpunkt. Ansonsten rotieren ja alle Bundesländer immer, manchmal mal früher, manchmal mal später. Aber wie gesagt, das Sommerferien bis in September rein.
Ich glaube, gar nicht so krass Ungewöhnliches, oder?
Naja. Wahrscheinlich eher nicht, aber es wirkt so. Egal.
Wir hatten ja auch vorhin gesagt, oder meine These war ja auch dieses Foul, das wir jetzt ausführlich besprochen haben. Das war so der Bruch im Spiel. 32. Minute kommt dann das 1:0 durch Schröers, eine Direktabnahme. Wirkte schon so halb geklärt eigentlich. Ja. Ne? Eigentlich kommt Fleckstein dazu, spielt den Ball dann aber irgendwie, na Jombe ist es glaube ich, in die Beine. Der wiederum, da prallt der Ball ab und Schröers fackelt nicht lange. 1:0.
Ja.
Und dann sah man wirklich, das war ein Nackenschlag. Das war erstens, vorher schon hat man schon ein bisschen gesehen, diese lange Diskussion hat die Mannschaft aus dieser Versiertheit rausgebracht, die Aachener quasi ins eigene Tor zu drücken. Und nur 4 Minuten später schafft es Lune, dann im Strafraum den Ball zu behaupten und setzt ihn dann zum 2:0 in die Maschen. Das war tatsächlich unglücklich, weil zu dem Zeitpunkt waren wir ja echt am Drücker, aber unverdient war es auch nicht, weil die Aachener einfach eiskalt ihre Fehler genutzt haben.
Man muss dazu sagen, es war alle 3 Tore unfassbar naiv verteidigt. Also Fleckstein hatte überall seine Aktien leider drin, ausgerechnet an seinem Geburtstag. Also
er hatte auch noch Geburtstag, ne?
Ja,
boah,
genau.
Also das alles Gute nachträglich trotzdem.
Ja, das war wirklich ein super bitterer Tag. Aber wenn du das 2. Tor auch ansprichst, Fleckstein und Schlicke, die einfach viel zu naiv im Zweikampf mit Schröers, glaube ich, sind, der den Ball da festmacht und diesen Pass da niemals reinspielen darf. Also du hast da in dieser Situation, habe ich glaube ich gesehen, das waren 6 Duisburger gegen 2 Aachener. Und da kannst du dann auch so, wie Lune da zum Abschluss kommt, das geht einfach nicht. Da stehen ja auch viele Spieler drumherum. Also das ist einfach sehr naiv verteidigt worden und auch ein Stück. Wir haben am Anfang besprochen, dieses gute Pressing. Das war eine Situation, wo man sagen konnte, ja, Rasim Bulic hat ja im Anschluss die Passivität des Teams in vielen Situationen bemängelt oder kritisiert. Das war symbolisch genau so eine Situation.
Wir haben aber tatsächlich ja auch noch mehr Kommentare, die uns damals gewarnt haben, man sollte sich nicht nur auf Gindorf und Schröers konzentrieren. Copy-Paste hatte uns zum Beispiel geschrieben. Yeah. Genau, konzentriert euch nur auf Gindorf und Schröers. Das genau ist das, was Aachen will. Da machen einmal andere mehr Platz. Ne? Kleine Ergänzung, den Fehler haben Mannschaften davor auch gemacht. Zum Beispiel Ferl, Cottbus, Wien, Wiesbaden nennt Copy-Paste. Findest du, dass der MSV zu sehr darauf fokussiert war. Ich meine, Schröers hat getroffen und Gindorf hatte im dritten Tor auch seine Aktien, ne?
Ja, also
das waren schon mit die auffälligsten, oder?
Ja, natürlich, aber es ist ja auch das eine, das, was wir hier sagen. Wir suchen ja immer nur die Spieler raus, meistens ja auch mit den meisten Toren und Vorlagen und so. Das wird ja vielen Spielern auch gar nicht gerecht gerade, ne? Also es gibt ja auch wahnsinnige Defensivgranaten, die wir häufig auch nicht nennen. Also insofern glaube ich schon, dass der MSV in der Vorbereitung, natürlich werden die sich nicht nur auf diese beiden Spieler fokussiert haben. Das wäre ja vollkommen irre. Ne? Also hat man ja im ganzen Spiel auch gesehen, Najombe beispielsweise, den haben wir ja auch genannt als rechter Außenverteidiger, der offensiv auch brutal gefährlich ist, hat man in diesem Spiel auch wieder gesehen. Also von daher, nee, der MSV, die werden sich schon auf alle vorbereitet haben, aber wir müssen hier natürlich auch für euch so immer, auch aufgrund der Zeit, können wir nur halt nur die prägendsten Persönlichkeiten rausholen und das sind nun mal Lars Kindorf und Mika Schröers, ne?
Aktuell. Auch wenn Lune und ein Gaudino natürlich auch ganz wichtige Stellschrauben deinem Team sind und dementsprechend auch ihren Anteil an diesem Sieg haben. Ja. Jetzt möchte ich so ein bisschen vorgreifen. Wir haben ja schon so ein bisschen gesprochen, das dritte Tor hast du ja auch schon angesprochen, beziehungsweise das der Aachener. Eine Situation müsste ich aber noch ansprechen, die war kurz vor der Pause. Der MSV macht vermeintlich das 2:1. Und ich habe ja für Zebra FM kommentiert und erst in der zweiten, dritten Wiederholung muss ich sagen, ja, okay, dieses Tor abzuerkennen ist richtig, aber ich habe mich schon gewundert, weil es war kein VAR da und wie häufig gibt es solche Kacktore, ich habe es bei Zebra FM auch genauso gesagt, das sah ja auch 1:1 wie ein Kacktor, wie häufig werden solche Kacktore gegeben? Ne? Und wie selten ist es, dass schon auf der Anzeigetafel 2:1 steht und dann noch gesagt wird, nee, wird zurückgenommen?
Also man muss dazu sagen, also erstmal Punkt 1, Krüger muss den Ball auf Kota viel früher spielen. Die zweite Sache ist, weil es ja am Anfang auch so ein bisschen so aussah, als ob der Schiedsrichter erstmal auf einen Anschlusspunkt gezeigt hätte und das Tor gegeben hätte. Ich habe hinterher in den Highlights nochmal gesehen, dass das nicht der Fall war. Er hat vorher, wie man das halt bei einem Foul, beim Stürmerfoul macht, hat er zuerst nach vorne gezeigt, da wo das Foul war und dann den Arm nach rechts. Das hat man aber wahrscheinlich, oder das haben wir im Live, haben wir das nicht sofort gesehen, sondern da sah es so aus, als ob er auf einen Anstoßpunkt gezeigt hätte. Das war aber tatsächlich nicht der Fall, sondern er hat vorher die eine Armbewegung zum Foulspiel sogar noch gemacht. So, insofern war das auch, so wie der Schiedsrichter das angezeigt hat, war es dann auch korrekt. Aber trotzdem war natürlich die Verwirrung erst groß und ich habe ziemlich schnell festgestellt, dass das Tor nicht zählt, weil sich Dietmar Hirsch unten schon beim vierten Offiziellen schon aufgeregt hat. Das hast du ziemlich schnell gesehen. Auch anhand dessen kann man das dann so ein bisschen zurückkonstruieren, dass die Entscheidung im Prinzip schon von Anfang an klar war für den Schiedsrichter und dass er da jetzt aber nichts aberkannt hatte tatsächlich.
Alles klar, das kam nämlich echt anders rüber, aber das erklärt es natürlich. Klar, die Handbewegungen sind für Foul und für Tor dann in dem Moment ja relativ ähnlich. Einfach, er hat nur die Richtung gezeigt, für wen er das Foul gibt im Prinzip.
Ja. Ja. Oder beziehungsweise vorher, wie gesagt, die Bewegung zum Foulspiel hin, was du mehr auch machst. Und dann halt im Anschluss, aber du hast die erste Bewegung ja nicht gesehen. Oder ich habe sie nicht gesehen, dementsprechend sah es zuerst aus, als ob das Tor geht.
Im Eifer des Gefechts war das für mich so, das ist ein Diebstahl. Es war für mich, am Anfang war es für mich echt ein Diebstahl. Also ich dachte, das gibt's doch jetzt nicht.
Aber auch da das Foul, vielleicht da, um das auch rund zu machen, unglückliches Ding, aber Kota trifft ihn erhalten. Also
habe ich auch gesehen. Ja, da gehe ich mit. Wie waren für dich, wir müssen noch ein Tor, dürfen wir natürlich nicht verschweigen, deren Anschlusstreffer durch Zazar, das 2:1, da keimte nochmal Hoffnung auf, 80. Minute, wurde dann leider relativ schnell erstickt durch das Eigentor von Joshua Bitter in der 86. Minute. Ich würde sagen, da machen wir jetzt mal einen Cut und wir switchen direkt dazu, wie hast du die Mannschaft danach erlebt? Du hast jetzt ja schon kurz darüber gesprochen, wie Hirsch war, der hat sich als hat ja auch gesagt, heute bin ich ein schlechter Verlierer. Ja. Dann im Presseraum sich dann ja auch so ein bisschen ausgelassen. Ich war ja auch noch im Presseraum mit dabei. Der Manager der Aachener, Rashid Azouzi,
der saß im Publikum. Der ist sehr unruhig auf seinem
Der Film. Hat die ganze Zeit den Kopf geschüttelt und fühlte sich von den Worten von Hirsch auf jeden Fall unrecht behandelt als Teammanager seines Teams. Aber im Großen und Ganzen kann ich Hirsch nach diesem, ich war auf jeden Fall auch noch ziemlich wütend, jetzt mit etwas Abstand kann ich beide verstehen, dass Azouzi sagt, ey, mach mal einen Punkt. Aber auch was Hirsch gesagt hat in der Pressekonferenz, fand ich Großen und Ganzen nachvollziehbar nach diesem Spiel. Einfach wie viel Druck da auf dem Kessel war und wie enttäuschend das war. Wie hast du die Spieler wahrgenommen?
Also auf jeden Fall sehr selbstkritisch. Ne? Also wir hatten zum Beispiel erstmal Joshua Bitter, dass der sich nach so einem Eigentor dann da trotzdem hinstellt. Also ich glaube, das würde nicht jeder machen. Und dass er das trotzdem dann noch in einer ruhigen Art und Weise, gut, so kennt man ihn auch, so kennen wir ihn auch, aber dass er das dann trotzdem auch in einer ruhigen Art und Weise da analysiert hat, dass er zum Beispiel auch gesagt hat, das fand ich auch sehr interessant bei unserem Mixzone-Interview, dass da viele drunter kommentiert haben, so unter Motto bei Rasim Bulic und Joshua Bitter, dass die deutlich bessere Verlierer sind wie Dietmar Hirsch, weil die das ein bisschen differenzierter vielleicht analysiert haben, auch in ihrer Wortwahl. Weil wir haben Bitter auch gefragt, wie siehst du das mit, ne? Die Aachener haben auch viel Zeit rausgeholt in den Aktionen, lagen viel am Boden, wo er gesagt hat, ja, vielleicht war das ein bisschen so, aber vielleicht würden wir das bei dem Spielstand auch machen. Also, dass man da so all in all die Situation so ein bisschen entschärft hat und dass beide Spieler im Prinzip den Fokus auf die eigene Leistung gelegt haben. Und das fand ich unfassbar stark. Auch Rasim Bulic, der da klar gesagt hat, weil ich habe ihn ja darauf angesprochen, dass er insbesondere in der ersten Halbzeit ja Wege nach vorne zum Keeper gemacht hat, wo er auch gesagt hat, also er macht die Wege sehr gerne, er kann das auch. Aber er wollte damit auch so ein bisschen ein Zeichen setzen unter dem Motto, Leute, jetzt geht doch mal rauf hier. Ne? Also dass man da so als Kapitän, und der Weg zurück ist ja auch durchaus ein weiter, dass man da so vorangeht, das ist schon echt stark. Und ich war von beiden, was beide gesagt haben, war natürlich enttäuscht, Bulic auch noch emotional so ein bisschen, aber haben beide das am Ende gut analysiert und haben auch gesagt, es lag heute an uns, an unserer eigenen, ich will nicht sagen Doofheit, das haben sie nicht gesagt, aber wir haben uns heute ein Stück weit selbst geschlagen. Und das, obwohl wir eigentlich in diesem Spiel, das haben, glaube ich, auch beide gesagt, eigentlich es Spaß gemacht hat, in dieser Kulisse, in diesem Stadion dieses Spiel zu spielen.
Mm, absolut. Also ich hatte danach tatsächlich abends, als ich im Bett lag, auch einen Tinnitus. Also muss ich tatsächlich sagen, ich war so laut, habe ich selten erlebt. Kommen wir aus Aachen zurück an die Wedau. Da wird am Sonntag ein entscheidendes Match stattfinden. Wir haben uns jetzt also darauf festgelegt, beziehungsweise durch die Spiele, die danach waren, der Drops ist noch nicht gelutscht. Wir haben noch die Chance, wir sind Vierter. Die Essener haben tatsächlich Federn gelassen gegen Saarbrücken, unglaublich. Die Cottbusser haben sich keine Blöße gegeben, sind der große Gewinner dieses Spieltags, sind jetzt Zweiter. Aber weißt du, dass die Cottbusser in Aachen auch 4-1 auf den Sack gekriegt haben tatsächlich? Also das stimmt mich wiederum froh. Und
ich glaube, Rostock spielt jetzt in Aachen. Ist, glaube ich, das nächste Spiel, wenn ich das richtig im Kopf habe.
Okay, also Rostock ist für mich schon so ein bisschen raus aus der Rechnung. Aber natürlich jetzt Energie Cottbus Platz 2 gegen wir auf Platz 4.
Was war das denn jetzt?
Die Cottbusser sind in der Hinrundentabelle auf Platz 1 und wir auf Platz 3. Und die in der Rückrundentabelle auf Platz 3 und wir auf Platz 5. Das Restprogramm von den Cottbussern sind wir, die Wiesbadener und Jan Regensburg. Und das von uns ist nach Cottbus noch Auer und Viktoria. Was machen wir jetzt mit diesem Spiel am Sonntag? Wie gehen wir das an? Erst natürlich, es muss gewonnen werden. Ja. Alles andere, dann brauchen wir darüber gar nicht mehr zu sprechen. Es liegt schon jetzt nicht mehr ganz in unserer Hand. Wir müssen auf jeden Fall alles gewinnen. Angefangen mit Cottbus am Sonntag. Unser guter Freund Pele Wollitz kommt ins Stadion, der ja scheinbar auch das Spiel von vor 15 Jahren, das Pokal-Halbfinale, immer noch nicht vergessen hat. Also Pele Wolle nutzt jede Situation und wirklich jeden Moment, um sich über irgendwas aufzuregen scheinbar.
Ja.
Wie schätzt du diese Cottbusser ein? Was für eine Mannschaft kommt da am Sonntag und auf was sollten wir achten?
Ja, vor allem auch eine Mannschaft, die gerne früh presst. Ne? So ein bisschen das Markenzeichen, kann man sagen, ist so das vertikale Spiel, auch gerade viel über die Außen. So ein bisschen unter dem Motto, lieber 3 Pässe, um vor das Tor zu kommen, als 10. Was aber interessant ist, dass zum Beispiel Pele Wollitz, was eher untypisch für ihn ist, aber auch in diesem Jahr durchaus in gewissen Phasen des Spiels auch gerne mal mit einer Fünferkette gespielt hat, um die Defensive zu stabilisieren. Also das können die Cottbusser auch. Ich glaube, es wird ein sehr torreiches Spiel werden. Ich weine jetzt schon, weil ich diesmal nicht im Stadion bin.
Du bist ja nicht dabei diesmal. Du weilst in der Heimat, ne?
Ja, so ist das manchmal. Aber ich werde mit großen Augen am Sonntag aus der Ferne einen Blick darauf haben, auf jeden Fall. Und ansonsten, es ist natürlich eine Offensivmaschinerie, ne? Also Erik Engelhardt, Tolstoi Gigerci haben auch beide ja im Hinspiel getroffen. Moritz Hannemann, der über die Außenbahn kommt. Oder auch in der Zentrale in Axel Borgmann als Kapitän, der da die Fäden so ein bisschen zieht. Also all in all eine wirklich starke Mannschaft, was wiederum gut für den MSV ist, in Anführungszeichen King Manu, ne, in der Verteidigung, gelb gesperrt auch. Dementsprechend fehlt da ein sehr wichtiges Mosaikstein, auch bei Energie. Und insofern wird das, glaube ich, ein sehr auch emotionales Fußballspiel. Ne? Aachen war ja schon viel auch mit kritischen Schiedsrichterentscheidungen und so weiter. Ich glaube, das wird am Wochenende nicht anders werden. Wir hatten im letzten Jahr schon drüber gesprochen, beim Hinspiel, ne, dieses Duell Wollitz gegen Dietmar Hirsch. Da könnte es auch nochmal richtig ordentlich knacken.
Vor allem, weil ich das Gefühl habe, dass bei Wollitz im Moment so kurz vor Ende der Saison alle Sicherungen kurz vorm Durchdrehen.
Beziehungsweise, dass er, also er war ja zuletzt ja auch beispielsweise bei Magenta nicht im Interview, weil ihm die Berichterstattung da zuletzt nicht gefallen hat.
Dann war er jetzt aber beim Sieg jetzt gegen Wales wieder. Ich glaube jetzt zuletzt gegen Viktoria war er wieder da, aber davor hat er das mal boykottiert. Ne?
Also insofern ist das sowieso, ja, ist das gerade sowieso, sage ich mal, schwierig. Aber wir können uns auf ein geiles Fußballspiel freuen. Sonntagnachmittag wird bestimmt strahlender Sonnenschein, geile Atmosphäre und
hoffen wir es mal. Ja. Also die nächsten Aussichten sehen tatsächlich gut aus. Du hast natürlich auch gerade schon mal so ein paar Spieler angesprochen. Da haben wir natürlich Tolstoi Gigerci, zudem auch letztens, ich glaube, der Koshinat von Essen war das, der sagte, der gehört gar nicht in diese Liga. Das mal mit Zahlen zu untermauern. 17 Tore, natürlich einige Elfmeter-Tore dabei und 12 Vorlagen hat der gute Tolstoi Gigerci da schon auf der Habenseite. Erik Engelhardt, 21 Treffer und 5 Vorlagen, ebenfalls natürlich ganz, ganz gefährlich. Aber du hast ihn auch schon angesprochen, der zentrale oder rechte Flügelspieler Moritz Hannemann, auch schon 7 Tore und 4 Vorlagen. Das sind natürlich alles Leute, auf die wir jetzt am Wochenende achten müssen. Aber es ist tatsächlich auch wahrscheinlich der beste Torwart der Liga hinten im Tor mit Marius Funk. Ich glaube, in der Kicker-Rangliste Hinrunde war der, wenn er sich nicht verletzt hätte, sogar auf 1, oder? Vertue ich mich da?
Das weiß ich gar nicht.
Da müsst ihr uns auf jeden Fall mal helfen, weil ich glaube, Marius Funk war ziemlich weit oben mit dabei in der Rangliste für gute Keeper in der dritten Liga.
Wenn ich das aber richtig im Kopf habe, das war ja auch nicht abzusehen. Ne? Ich meine, sie haben ja noch einen Elias Bethke. Ne? Und wenn ich das nicht im Kopf hatte und wenn er sich nicht verletzt hätte, wäre er...
Der Bethke die Nummer 1, aber Funk war doch der dann so gut war, oder?
Also ja, ich glaube, Bethke ist er, weil der auch noch verletzt ist. Ich glaube, der hat auch immer noch eine langwierige Verletzung. Und ja, so kann das manchmal gehen, wenn dann die vermeintliche Nummer 2 ran darf, ran muss auch, dass die sich zur Nummer 1 entwickelt mitunter.
Ich glaube aber auch da, dass wir da ein ganz wichtiges Mosaikstein in dieser Mannschaft mit drin haben, mit dem Torhüter, der tatsächlich ein richtiger Rückhalt ist. Und man muss natürlich dazu sagen, Energie Cottbus in Duisburg, da erinnere ich mich immer an 2011. Ist für mich ich war ja auch in Berlin danach noch, ne, aber trotzdem mein Spiel, mein Forever-Spiel, dieses ewige Spiel ist dieses Spiel gegen Cottbus. Das werde ich niemals vergessen und auch die Klärungsaktion von Vigneault und diese Spannung am Schluss, dieses Spitz auf Knopf bis zum Ende. Und natürlich mit einem Pele Wollitz, der danach in der Opferrolle gesteckt hat, wo er sich am liebsten sieht. Das war einfach nur ein runder Tag. Und deswegen freue ich mich riesig auf Sonntag. Und ich freue mich auch auf Sonntag, weil wir werden tatsächlich auch mit der NLZ zusammen, NLZ und Radio Duisburg, werden vor dem Spiel dann bei Instagram auf den Kanälen von Radio Duisburg und natürlich auch von der NRZ noch so ein kleines Warm-up machen mit dem Kollegen.
Ja, nicht mit mir, weil du mich schon anguckst.
Nee, aber mit deinem Kollegen ja im Prinzip, mit deinem NRZ-Kollegen Dirk Retzlaff, werde ich eine halbe, dreiviertel Stunde ab Viertel nach 11, halb 12 bin ich live bei Instagram über die Seiten von der NRZ und auf Instagram und von Radio Duisburg und da werden wir noch so ein bisschen Warm-up machen, gucken nochmal auf die...
Ein paar Kniebeugen.
Genau, Kniebeugen sind auch mit dabei und wir werden natürlich dann so ein bisschen schon mal aufs Spiel gucken und euch heiß machen mit den neuesten Infos. Seid also gerne schon vorher dabei. Ich werde das Spiel dann auch am Sonntag für Radio Duisburg kommentieren, das heißt, ich bin am Sonntag komplett eingebunden. Freue mich aber auf jeden Fall schon sehr drauf. Wir haben gegen Aachen vergessen zu tippen und das möchte ich natürlich
diesmal wieder tun. Ja. Und du hast gerade schon gesagt, torreiches Spiel, ich gehe da voll mit. Ich glaube, 3-2 Sieg für den MSV.
Exakt, das hätte ich jetzt auch gesagt.
Ja, tatsächlich. Ja. Wir beide gehen mit 3-2. Ich glaube, das kann so tatsächlich passieren.
Und Tilo Töpke 90 plus X.
Okay.
Aber ich gehe keine Wetten mehr ein. Ne?
Alles klar. Aber ansonsten, uns erwartet auf jeden Fall ja ein Finale, muss man sagen. Eigentlich jetzt 3 Finals, aber der schwierigste, vermeintlich schwierigste Gegner wartet am Sonntag. In dem Sinne haben wir, glaube ich, nicht mehr viel zu sagen. Denkt dran, Leute. Ne? Hier zeigt Flagge. Ich finde die Aktion richtig geil. Macht mal noch ein bisschen blau-weiße Stimmung in der Stadt. Und ansonsten hören wir uns nächste Woche und sehen uns vielleicht dann schon am Sonntag vor dem Spiel bei Instagram, wenn ihr Lust habt. Ansonsten schöne Woche. Immer weiter. Und damit ciao, ciao.
Tschüssi.
Streifendienst 1902, der MSV-Talk, eine Produktion von Radio Duisburg und der NRZ. Präsentiert von Bürosysteme Lilienthal, euer Büroprofi im Ruhrpott und am Niederrhein.